Mittwoch und wir sind zurück mit einer neuen Folge von Mutti ist die Beste am Mutti-Mittwoch. Wir heißen euch alle herzlich willkommen und sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worüber sprechen wir heute?
Über Verantwortung.
Ich dachte über Bergführer.
Bergführer sind gut. Ich mag Bergführer. Ich habe noch nie eine Bergführung gemacht.
Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist eigentlich.
Aber man kann sich irgendwie schon drunter vorstellen, du bewegst dich in Bergen. Berge sind zum Teil gefährlich und da brauchst du einen Führer, der dich unterstützt.
Ja, aber man darf
zum Beispiel, der dich da durchführt, dass du dich nicht in Gefahr bringst und keinen Scheiß machst.
Man darf zum Beispiel Gletscher nicht ohne Bergführerschein besteigen, habe ich jetzt gelernt. Ja.
Der Gletscher klingt auch wirklich sehr gefährlich. Mhm. Also in so eine Gletscherspalte fallen will ich auf jeden Fall nicht so gern.
Wieso reden wir über Bergführer?
Weil die eine super Metapher sind für Kindererziehung, wie wir wissen, weil wir sie schon oft benutzt haben.
Werbung. Ich liebe es so sehr. Martin, du weißt ja, ich liebe es, am Morgen Kaffee zu trinken. Das ist einfach so mein Morgenritual. Ich brauche dann erstens meinen Kaffee und es muss auch die richtige Milch mit dazu sein, sonst geht es mir einfach nicht so gut irgendwie. Also ich brauche einfach meinen Kaffee, um in den Tag zu starten, aber dir geht es genauso, oder?
Also ich brauche auf jeden Fall auch meine Tasse Kaffee am Morgen, um so richtig entspannt in den Tag starten zu können. Einfach nur, weil ich den Geschmack von Kaffee, von einem richtig schönen heißen Kaffee am Morgen einfach so sehr liebe.
Gleichzeitig haben wir tatsächlich aufgehört, richtigen Kaffee zu trinken. Also wir trinken gar nicht mehr Koffeinkaffee, sondern entkoffeinierten. Aus vielen verschiedenen Gründen.
Ich habe echt viele Jahre richtig gern Kaffee getrunken. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, dass es mir gar nicht so gut tut. Also ich habe gemerkt, dass ich schlechter schlafe. Wenn ich morgens dann meinen Kaffee getrunken habe, war ich so ungefähr 14, 15 Uhr, hatte ich so ein heftiges Mittagstief, dass ich quasi gar nichts mehr machen konnte. Und genau da muss ich los die Kinder abholen.
Ja, das ist ja auch so voll der Teufelskreis, dass man quasi sich dann immer mehr dran gewöhnt. Da braucht man theoretisch immer mehr Kaffee, aber von mehr Kaffee geht es einem schlechter. Und dann schläft man schlechter, dann ist man morgens müder. Bei mir war es halt so, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich irgendwie eine Stunde später mal erst den Kaffee trinke, dass ich dann einfach ultra die heftigen Kopfschmerzen bekommen habe. Wir haben uns dann also kollektiv dazu entschieden, auf Kaffee zu verzichten und das gemeinsam zu machen und wollten dann auf entkoffeinierten Kaffee umsteigen. Das haben wir tatsächlich auch schon mehrmals versucht. Das Problem ist aber so oft gewesen, es ist gescheitert, weil entkoffeinierter Kaffee einfach nicht so lecker ist und wir dann immer einfach auch den Geschmack vom Kaffee so sehr vermisst haben, dass wir mal nicht umsteigen konnten.
Ich hatte einfach nicht so das richtige Kaffeegefühl mit den ganzen entkoffeinierten Kaffeesorten, die wir ausprobiert haben.
Martin hat den Kaffee gekocht, also von der Marke No Coffee, und mir eine Tasse gebracht und ich habe einen Schluck getrunken und habe mich übelst erschrocken, weil ich so dachte, hä? Also ich habe ihn auch direkt gefragt, hä, hast du jetzt normalen Kaffee gekocht? Ich dachte, wir wollten darauf verzichten. Und es war halt einfach der No-Coffee, der halt 1:1 schmeckt wie normaler Kaffee.
Und No-Coffee schmeckt nicht nur richtig nice, sondern ist auch für die Entwöhnung einfach perfekt. Ich habe es mehrfach versucht, wenn ich einfach einen kalten Entzug gemacht habe, dann hatte ich die übelsten Entzugserscheinungen. Da war ich richtig müde, richtig gereizt und hatte einfach den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und das über Tage hinweg. Von No-Coffee gibt es fertiges Kaffeepulver mit jeweils 75%, 50% oder 25% Koffeingehalt. Mit dem kann man einfach Stück für Stück langsam entwöhnen, ohne diese ganzen nervigen Entzugserscheinungen von dem kalten Entzug.
Ja, weil es ist ja einfach wirklich faktisch so, dass Kaffee auch abhängig macht und dass man dann eben, je nachdem wie lange und wie viel man Kaffee getrunken hat, tatsächlich auch einen langsamen Entzug machen sollte, weil man sonst echt starke Symptome hat. Ich hatte auch manchmal so Symptome wie Übelkeit, wenn ich keinen Kaffee getrunken habe. Der Kaffee von No Coffee ist außerdem biozertifiziert und ich finde auch, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass man einfach auch schmeckt. Also ich finde, man schmeckt wirklich den Qualitätsunterschied vom Kaffee. Ist wirklich ein sehr hochwertiger und leckerer Kaffee. Falls ihr also auch Lust habt, No Coffee mal auszuprobieren, könnt es euch wirklich empfehlen, dann könnt ihr mit unserem Code Mutti ist die Beste 15% Rabatt auf alle Produkte bekommen. Also Mutti ist die Beste 15, alles kleingeschrieben und zusammen, ohne Sonderzeichen, gar nichts. Es ist einfach nur, so wie man es spricht, zusammengeschrieben. Werbung Ende. Okay, also ich erzähle jetzt die Metapher. Okay, Leute, wir steigen heute ein mit einer Metapher. Ihr habt ja schon im Titel gelesen, worum es heute geht. Es geht hier heute darum, warum Kinder Verantwortung brauchen. Wobei ich sagen würde, nicht nur Kinder brauchen Verantwortung, sondern eigentlich Menschen. Ich glaube, Menschen.
Ja.
Ja. Naja.
Gibt's einen Sinn.
Aber genau, Bergführer. Also wir sind Anfänger. Wir waren noch nie auf einem Berg. Ich glaube, die meisten von euch, die uns zuhören, sind jetzt auch nicht die krassen Bergwanderer. Wobei das mega spannend wäre zu wissen, ob irgendwelche Bergwanderer uns zuhören. Dann kommentiert mal, ob unsere Metapher überhaupt korrekt ist. Also die Metapher ist, ihr seid Anfänger und ihr wollt auf einen Berg wandern. Und weil ihr eben Anfänger seid, nehmt ihr euch einen Bergführer, ihr bucht den und ihr wollt mit dem zusammen eben los. Und es ist halt so, wenn man einen Berg hochwandert, gibt es immer die Möglichkeit, einen einfachen Weg zu gehen oder einen schwierigeren. Also man kann halt immer zwischen den Pfaden auswählen. Aber je höher ihr den Berg kommt, desto schwieriger werden die Wege auch generell. Also die ganzen Anfänger-Anfängerpfade, die sind eher noch unten. Und euer Bergführer läuft jetzt mit euch so hoch, dass ihr quasi immer am Anfang die Anfängerpfade geht, um so ein bisschen reinzukommen. Und dann, er guckt, also er ist freundlich, er ist zuversichtlich, also er ist voll der coole Dude so, aber ist jetzt nicht so, er unterhält euch jetzt nicht die ganze Zeit, sondern er ist halt euer Bergführer. Und der Bergführer guckt immer so ein bisschen, wie ihr mit Herausforderungen umgeht. Und je nachdem, wie eure Fertigkeiten sind, führt er dann euch auch mal auf einen Weg, der ein bisschen schwieriger ist. Und das macht euch auch alles Spaß, aber manchmal kommt ihr an so Stellen, wo ihr denkt so, nee, das schaffe ich jetzt einfach nicht. Und dann kann es auch schon mal sein, dass ihr echt wütend auf euren Bergführer werdet, wenn der nämlich sagt so, nee, du schaffst das schon. Wir gucken jetzt mal, dass du schaffst und so quasi ein bisschen einfach abwartet. Und dann schafft ihr es tatsächlich und das ist halt schon ein cooles Gefühl, wenn man dann eben sowas hinkriegt und das dann auch so erarbeitet. Manchmal ist es aber auch so, dass ihr das Gefühl habt, das ist zu leicht, was ihr macht und dann sagt ihr zu eurem Bergführer, nee, ich will jetzt den schweren Weg gehen, so mir egal, was du sagst. Dann ist der Bergführer, okay, dann mach. Und dann geht ihr den schweren Weg und stellt fest, so scheiße, da komme ich doch nicht weiter. Aber dann ist eben der Bergführer doch da und reicht euch quasi die Hand und bringt euch wieder zurück auf den Weg, den ihr eben schon gehen könnt. Und so lernt ihr immer mehr Fähigkeiten, indem der Bergführer euch das eben alles vormacht und zeigt und werdet immer selbstständiger und irgendwann schafft ihr es dann tatsächlich, einen Weg alleine zu gehen, den ihr ausgesucht habt, einen schwierigen. Und euer Bergführer fängt dann an, immer hinter euch zu laufen. Also der lässt euch dann immer die Wahl und manchmal, wenn ihr nicht weiterkommt, dann dreht ihr euch um und fragt ihn. Aber ansonsten hält er sich eigentlich raus und dann kommt ihr irgendwann an einer Hütte an. Dann drückt euch der Bergführer den Bergführerschein in die Hand und sagt, cool, jetzt, also hier ist mein Job vorbei. Ab jetzt kannst du dann alleine weiter. Herzlichen Glückwunsch.
Es war also eine lange Bergtour mit Bergführerschein am Ende.
Ja, genau. Das, ja, genau. Also die Frage ist, würdet ihr den Bergführer empfehlen? Ja, nein. Fandet ihr, hat einen guten Job gemacht? Kommt ihr morgen zurecht, wenn ihr dann alleine weiterwandert? Was würdet ihr denken? So, das ist halt die Frage. Und
ja, also ich würde mir denken, okay, gut, ich habe einige Herausforderungen gemeistert. Ich habe richtig viel gelernt. Ich denke, ich schaffe das jetzt alleine.
Voll,
vor allen Dingen, weil der Bergführer mich ja auch schon gegen Ende der Tour halt mir halt mehr Verantwortung gegeben hat. Also das wäre ein Stichwort, aber er hat ja schon Verantwortung gegeben, hat er gesagt, yo, lauft mal vor, ihr schafft das. Ich bin da, falls ihr mich braucht, aber ihr macht das schon.
Genau, ja.
Und daran kann man dann auch super, super zumindest das Selbstbewusstsein bekommen, dass man dann diesen Bergführerschein in der Hand hat und sich denkt so, yo, kann ich jetzt.
Ja, voll. Also ich glaube auch, wenn man dann so alleine schon gelaufen ist und quasi trotzdem wusste, dass man die Sicherheit hat, dass der Bergführer da ist, dann kann man ja einfach immer mehr Gewissheit aufbauen, dass man das irgendwie auch hinkriegt und irgendwie immer mehr wie so Selbstvertrauen auch finden, oder?
Ja.
Voll. Es kann aber auch sein, dass ihr einen anderen Bergführer bekommt. Und der ist ein bisschen anders. Der ist nicht so wie der erste. Der ist eher so der Spaßvogel. Der ist ein bisschen albern. Er wirkt auf euch auch so ein bisschen unsicherer, aber vor allem, weil er eigentlich die ganze Zeit versucht, irgendwie euch zu unterhalten. Also ihr fokussiert euch irgendwie nicht so richtig auf den Weg. Also er versucht, mit euch befreundet zu sein, er macht die ganze Zeit Witze, er will euch unterhalten, er will euch bei Laune halten. Er hat irgendwie so wie so das Ding, dass er versucht, euch zu gefallen quasi. Ihr lauft den Weg und er ist einfach, also das macht er genauso. Und wenn ihr aber dann mal einen schwierigeren Weg lauft und er merkt, dass ihr frustriert seid, dann fängt er entweder an, euch zu tragen oder ihr geht halt wieder auf einen einfachen Weg zurück, weil er denkt, ihr seid noch nicht dazu bereit, quasi den schwierigeren Weg zu gehen, weil ihr eben frustriert seid und macht dann auch immer wieder Witze und versucht, euch bei Laune zu halten. Und er denkt halt, dass ihr quasi, je öfter ihr den einfachen Weg lauft, dann von alleine irgendwann für den mittleren oder schweren Weg bereit seid und dann eben nicht mehr frustriert sein müsst. Also er denkt halt quasi, Frustration ist immer ein Zeichen dafür, dass ihr gerade noch nicht dazu bereit seid.
Hm. Ja, und immer wenn eine Weggabelung kommt, dann fragt euch der Bergführer so, ja, der hier ist schwer, der ist einfach, was sollt ihr machen? Und wenn ihr dann fragt, ja, weiß ich nicht, was empfiehlst du, dann überlegt er und sagt so, Ja, ich weiß jetzt auch nicht so. Entscheidet ihr das lieber? Und ihr seid so, ja, ich weiß nicht, wie schwer ist der Schwere? Dann sagt er sowas wie, ja, der ist schon schwer. Dann fragst du, ja, ist der zu schwer für uns? Sagt er, vielleicht, weiß ich nicht. Und ungefähr so ist der Vibe bei ihm. Und er nimmt euch weiter auf die Wanderung und tendiert aber auch immer zu den einfachen Wegen, aber ist sich selbst auch immer nicht so sicher. Also er fragt immer rück, und sobald es irgendwie schwierig wird und er sieht, dass irgendjemand Probleme hat, ist das ein Zeichen für ihn, dass er jetzt diese Probleme beenden muss. Dann nimmt er euch einfach, dann entweder er ist nämlich, der kann das in der Metapher, der trägt euch dann einfach ins Ziel, oder er geht wieder zurück. Das macht er so quasi die ganze Zeit. Legt aber den Fokus so auf Spaß und macht viele Pausen und denkt sich Spiele aus. Und das ist ganz lustig zum Teil, die Bergwanderung dadurch. Aber der Fokus liegt eigentlich gar nicht so auf der Wanderung, auf dem Weg.
Und dadurch habt ihr irgendwie auch, also dadurch werdet ihr auf eine Art auch in der ersten Linie so ein bisschen frustriert. Also ihr werdet so unterschwellig frustriert, weil ihr ja eigentlich Bergwandern lernen wollt, aber gleichzeitig werdet ihr so stark die ganze Zeit unterhalten, dass der Frust eben immer so unterschwellig ist und ihr den quasi so wegdrücken könnt. Wenn aber dann gegen Ende des Berges halt immer die Wege immer schwerer werden und die einfachen gar nicht mehr da sind, wird halt die Frustration bei euch immer stärker, und dann muss der Bergführer euch immer mehr, oder hält der Bergführer euch immer mehr bei Laune und versucht euch immer weiter zu unterhalten.
Damit und er trägt eben ganz schön viel.
Ja, und am Ende fängt er echt an, euch nur noch zu tragen, weil er einfach sonst nicht weiterkommt.
Und am Ende seid ihr in der Hütte und der Bergführer sagt so, okay, bis hierhin kann ich euch begleiten, hier ist der Führerschein, jetzt kommen die richtig schweren Wege und die macht jetzt alleine. Ciao.
Have fun. Ist jetzt ja wieder die Frage, würdet ihr euch dazu bereit fühlen, dann die schweren Wege zu laufen? Hättet ihr das Gefühl, dass der Bergführer einen guten Job gemacht hat und ja.
Dass er euch viel beigebracht hat.
Genau. Habt ihr ein gutes Gefühl dabei, jetzt das alles alleine laufen zu müssen? Don't think so. Also ich hätte kein gutes
Gefühl. Die Frage, bei welchem Bergführer fühlt man sich dann sicherer am Ende mit dem Führerschein und generell auf dem Weg? Ich würde mich beim ersten sicherer fühlen.
Voll, vor allem auch wenn man mit dem Bergführer auf dem Weg ist, der einen die ganze Zeit entertaint oder so, und da mal wirklich ein Problem hat. Ich weiß gar nicht, ob ich dann, also ich glaube, ich hätte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich die Person bin, die Entscheidungen treffen muss, weil ich irgendwie das Vertrauen in den Bergführer auch so komplett verlieren würde.
Ja, genau, das ist ja dann wenn der Bergführer auch die ganze Zeit so rückfragt, ja, machen wir jetzt den einfachen oder schweren Weg, und irgendwann würde ich ja wahrscheinlich einfach sagen, so, keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier irgendeinen Weg, und wenn ich den falschen wähle, ist ja scheißegal, der Bergführer, der trägt mich jetzt einfach.
Ja, stimmt. Passt ja, so. Okay, also das war unsere Metapher. Ich glaube, es wird deutlich, was wir damit sagen wollen, oder?
Nehmt die Metapher und bezieht sie auf Kindererziehung.
Ist schon klar, oder?
Ja, oder?
Ja, also ich denke, es ist klar, worauf wir hinaus wollen, nämlich dass man nicht Bergwandern lernen kann, ohne dass es einem auch beigebracht wird. Und das ist ja aber trotzdem irgendwie so ein Narrativ, was mir persönlich und ich glaube dir auch, ständig begegnet, dass quasi gesagt wird, das passt schon. Dass zu Eltern gesagt wird, jetzt in Bezug auf Elternschaft, also hier Bergführen, wir müssen unseren Kindern quasi beibringen, den Berg allein. Also der Bergführerschein, so, wir müssen den, und wir überreichen den unseren Kindern. Die Frage ist, haben die Qualifikation, die ein Bergführerschein ausmacht, dann auch erreicht oder eigentlich nicht? Und das ist ja irgendwie auch so unsere Aufgabe, sie quasi tatsächlich aufs Leben vorzubereiten. Und das ist ja aber so ein Narrativ, was immer so von der autoritären und konservativen Richtung kommt, quasi. Ja, wenn dein Kind jetzt nicht um 7 Uhr morgens aufsteht, wie soll es dann um 7 Uhr morgens aufstehen, wenn es arbeitet oder so, was ja so voll absurd, also was ja voll die absurde Argumentation ja, auch ist. Und darum geht es ja genau eben nicht, also so um so seltsame Konstrukte, die ja zu relativ
sind. Ja, später am Arbeitsplatz darf es ja auch nicht einfach
auf Toilette gehen.
Auf Toilette. Ja,
also wie sowas. In der Schule.
Auch nicht. Beim Geschäftsessen darf es ja auch nicht einfach aufstehen und dann oder auf den Tisch rumhauen oder so. Was man dann vielleicht zu einem in Bezug auf ein einjähriges Kind sagt oder so.
Ja,
und
ja,
sich dann Sorgen macht, dass wie das Berufsleben dann aussieht, weil es mit eins noch nicht ruhig am Tisch sitzt oder so. Das sind ja zum Teil so diese Denkweisen und Argumente, die halt schon zum Teil dann sehr hirnrissig sind, ja, und sehr weit hergeholt.
Und gleichzeitig ist es aber auch halt total realitätsfern zu sagen, das passt schon, das lernen Kinder dann, wenn sie es müssen.
Das weil, lernen Kinder also so, automatisch.
Das Ding ist halt, ja, werden die. Also eure Kinder, ihr könnt euren Kindern null Verantwortung beibringen, wirklich gar nicht. Und eure Kinder werden dann ausziehen und die werden das alles lernen müssen. Und die Frage ist halt, ist es nötig gewesen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen damit? Also so, ja. Weil was anderes macht man damit ja nicht. Man macht sich halt die ganze Zeit nicht unbeliebt quasi, ja. Aber ist halt dann am Ende schon noch dafür verantwortlich, dass die Kinder es echt scheiße schwer haben, wenn sie ausgezogen sind.
Naja, um wieder zur Bergführer-Metapher zurückzukehren, mit dem Bergführerschein vom Bergführer B lernt man wahrscheinlich auch irgendwie sich in den Bergen zu bewegen, wenn man ja den Gletscher besteigt, aber man wird sich wahrscheinlich ein paar Mal in Todesgefahr bringen und sich verletzen auf dem Weg.
Voll. Ja, also man hat wahrscheinlich so die Basic Skills und so und man ist halt richtig gut darin, dann auch irgendwie fröhlich zu sein. Aber das würde ich nicht mal unbedingt behaupten, weil man hat ja dann quasi einfach nur die ganze Zeit gelernt, dass man unterhalten wird und ja, dass irgendwie auch die anderen, also dass halt quasi einer
anderen einen immer raus, einen bespaßen sollten.
Einen raushauen auch so ein bisschen, ne?
Ja, dass die anderen für die gute Laune verantwortlich sind und einen bespaßen
Ja, aber sollten. Nicht nur das, sondern ja auch dafür, dass man halt irgendwie vorankommt, weil man ja immer wieder getragen wird auch.
Ja, stimmt.
Ja.
Also es ist dann so, genau, es ist dann so diese, ja, daraus resultiert halt auch wieder so diese Opferhaltung dann, die dann solche Kinder als Erwachsene dann wahrscheinlich einnehmen, zu sagen, ja, einnehmen können und so, ja, das ist ja abhängig von den anderen und die hätten sich jetzt so und so verhalten sollen.
Aber ich finde, es ist generell voll der Zeitgeist, dass wir alle emotionalen Zustände, die wir so generell haben, auf unsere, auf äußere Umstände schieben. Dafür, wenn euch das Thema näher interessiert, könnt ihr auch unsere Gefühlen begleiten Folge nochmal anhören. Da sprechen wir auch so ein bisschen über Emotionen und dass die halt eben subjektiv sind und wie die entstehen und so weiter, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ich glaube, dass viele Eltern Angst davor haben, ihren Kindern Verantwortung zu übertragen, weil irgendwie immer davon ausgegangen wird, das ist mit Zwang und Autoritäten und Strafen verbunden, erstens. Und zweitens, weil, glaube ich, auch so der Blick in unserer Gesellschaft auf Kinder ganz falsch ist. Also irgendwie,
voll.
Ja, irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist halt immer dieses, weiß nicht, früher mussten ja so die Generationen über uns, die mussten ja noch richtig mitarbeiten und so. Und dann hat sich ja so ein Gegentrend entwickelt, dass man sagt, oh, lass Kinder bloß Kinder sein. Die müssen hier gar nichts machen. Die müssen hier halt gar nichts irgendwie beisteuern zur Familienarbeit oder so. Lass die Kinder Kinder sein. Also das ist ja wirklich so dieser einprägsame Satz, so dieser Glaubenssatz, der so ein bisschen dahinter steckt, dass man sagt, okay, Kinder, ihr spielt jetzt und ich spiele mit euch und ansonsten wird für euch alles erledigt und ihr braucht überhaupt nichts machen, ihr braucht gar keine Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ich glaube, so in die Richtung hat sich das, natürlich hat das sich in die Richtung entwickelt, weil vor einigen Generationen war das halt nicht machbar, so da mussten die Kinder halt mitarbeiten, keine Ahnung, bei der Feldarbeit oder so.
Ja, wobei das so auch nicht stimmt, also die mussten nicht mitarbeiten, die wurden halt einfach immer mitgenommen. Also man hat halt, also Bildung war damals, war ja ganz anders definiert. Also mit der Schulpflicht hat sich das verändert, weil dann eben alle Kinder quasi in die Schule mussten, vor allem auch mit der Industrialisierung, als dann eben die der Wohlstand quasi gewachsen ist, wenn man das so nennen kann. Und auch die Menschen angefangen haben, sich so im Staat zu registrieren und sowas, also das alles zu müssen. Aber Bildung an sich war ja nie, also Bildung an sich hängt ja eigentlich nicht mit Schule zusammen. Also man kann Kinder ja auch bilden, indem man sie einfach quasi in das Familiengefüge einfügt. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Handwerkerfamilie Kinder hatte, dann haben die halt einfach so gebildet, indem sie die halt mitgenommen haben zur Arbeit. Und so haben Kinder dann Fertigkeiten gelernt und waren dann am Ende auch Handwerker. Also das war halt so das Prinzip dahinter. Das war halt die Art der Bildung.
Man hat die mitarbeiten lassen.
Genau. Ja. Und man hat die nicht dazu gezwungen zu arbeiten. Und das war auch nicht irgendwie dazu da. Also man hat, das war nicht so dieses Narrativ von, ja, Kinder waren damals wie klar, also wurden behandelt wie Erwachsene. Das war nicht so. Es stimmt einfach nicht. Mhm. Sondern Kinder wurden halt einfach in die Tätigkeit mit einbezogen. Das war die Art der Bildung, die halt die meiste Zeit existiert hat. Und diese Schule mit Frontalunterricht und so weiter, die kam halt dann erst mit der Aufklärung, mit der Kolonialisierung und dann eben mit der Schulpflicht und wurde dann auch also durch die Schulpflicht in alle wurde dann durch die Schulpflicht in alle sozioökonomischen Schichten halt reingebracht. So davor war es halt immer nur so, dass Kinder aus reichen Familien halt gebildet wurden, in dem Sinne, was wir heute unter Bildung verstehen.
Ja.
Ja.
Also mein Opa hat auch immer erzählt, er hat auch früher mal viel mit auf dem Feld gearbeitet. Ich glaube, er hat nicht mal gesagt, er musste immer arbeiten, sondern nur, dass er es gemacht hat. So.
Meine Mama, die ist ja in Portugal aufgewachsen und in Portugal war es halt so, dass die Industrialisierung erst sehr spät kam, also erst 1980 gab es zum Beispiel flächendeckend Strom. Und meine Mama ist bei ihren Omas aufgewachsen und die hatten halt so ein ganz kleines Haus, Cavalhão hieß der, oder heißt das Haus, und das war halt eigentlich mehr oder weniger so ein Haus mit einem Raum und einem Schlafraum quasi, und die haben auch alle zusammen in dem Schlafraum geschlafen und so, irgendwie mega niedlich, halt wirklich so wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel so. Und auf jeden Fall hatten die halt auch kein fließendes Wasser und eben auch keinen Strom und so. Und die haben aber halt, also die sind morgens aufgestanden, dann haben die Frühstück gemacht, dann sind die gemeinsam aufs Feld gegangen. Da waren halt, das war halt auch nicht so, dass die Bauernfamilien zum Beispiel, das war nicht so, dass halt jeder so sein eigenes Feld hatte, sondern die haben sich halt gemeinsam auf einem Feld getroffen und haben da gemeinsam halt gearbeitet. So. Und das heißt, da waren halt dann super viele Familien mit ihren Kindern. Und meine Mama erzählt halt dann auch immer, dass sie halt dann entweder mitgeholfen hat oder dass die Kinder halt dann so am Rand irgendwie gespielt haben oder so. Und dann gab es halt am Abend, haben die dann Lagerfeuer gemacht und haben sich dann alle zusammen hingesetzt und gegessen. Und wenn irgendwie ihre Oma zum Beispiel Käse gemacht hat oder so, hat sie halt immer mitgebracht, die hat alles beigebracht so. Aber halt ohne Zwang, sondern einfach nur so, wenn die Kinder Interesse hatten, sind die halt hingekommen und haben mitgemacht. Und sonst sind die halt wieder gegangen und haben halt gespielt und so weiter. Und es ist auch so, dass das tatsächlich die Art und Weise war, wie die Kinder normal, also wie die Kinder bis zur Schulpflicht quasi gebildet wurden, weil das sie auf den Weg, also sie hat, weil das hat sie darauf vorbereitet, oder bis zur Industrialisierung, das hat sie darauf vorbereitet, in dem Bereich zu arbeiten, in dem die Familie halt auch arbeitet. So, das war halt so die Art, wie man es gemacht hat.
Und direkt von den Eltern lernen.
Also es wird auch immer gesagt, dass ja Kinder irgendwie die Familien finanziell abgesichert haben, aber das stimmt gar nicht. Also die Kinder wurden, also man hat ganz viele Schriften so gefunden, dass Kinder halt einfach auch wirklich von den Eltern wahnsinnig geliebt wurden und so, und halt auch, also wichtiger Bestandteil des Lebens waren so. Also ja. Das ist alles gar nicht so unterschiedlich zu dem, wie wir heutzutage leben. Nur irgendwie haben wir dieses Narrativ im Kopf, dass quasi Verantwortung übernehmen innerhalb der Familie immer mit Zwang und Autorität verbunden ist.
Und den Kindern irgendwie die Kindheit wegnimmt.
Genau.
Weil, also ich weiß nicht, wir haben ja heute schon die Vorstellung, dass Kindsein bedeutet, keine Verantwortung zu übernehmen und einfach irgendwie zu machen, was man will. Und dann, wenn man erwachsen ist, dann hat man Verantwortung, dann kann man noch genug Verantwortung übernehmen und dann ist alles gut, dann funktioniert das. Aber ich glaube, das ist einfach ein Trugschluss, weil Verantwortung übernehmen, Kindern Verantwortung übertragen, ist eine sehr, sehr wichtige Methode, um zu erziehen und um sie aufs Leben vorzubereiten und um Kinder zu stärken, meiner Meinung nach.
Ja, und vor allem ist das ja auch einfach ihre Aufgabe. Also eigentlich sind wir ja mehr oder weniger, also Kinder kommen ja so, wie sie sind, auf die Welt, um ja zu lernen. Also alles in ihnen ist ja darauf ausgelegt, quasi von Erwachsenen zu lernen.
Ja. Also ich wollte damit einfach nur ausdrücken, dass wir heute irgendwie annehmen, Verantwortung an Kinder übertragen wäre schlecht und wir würden ihnen damit die Kindheit irgendwie wegnehmen und die Möglichkeit, einfach als Kinder frei zu sein und nichts machen zu müssen. Und die Prämisse steckt ja dahinter, dass irgendwie Verantwortung übertragen mit Zwang zu tun, also nur mit Zwang zu bewerkstelligen ist. Und das funktioniert ja nur, wenn man sagt, Kinder wollen keine Verantwortung übernehmen. So, das ist ja eigentlich die Prämisse dahinter, dass man denen dann irgendwas wegnimmt, wenn man denen Verantwortung überträgt.
Ja.
Und ich halte das für sehr, sehr falsch einfach.
Ja, das ist ja auch so die Prämisse generell, dass Menschen keine Verantwortung wollen, aber das stimmt ja gar nicht. Also Verantwortung ist ja übelst wichtig, um sich irgendwie kompetent zu fühlen, oder? Also ich glaube, ja, genau. Das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, ich glaube, dass man generell nicht glücklich sein kann, wenn man keine Verantwortung übernimmt. Ich glaube, dann ist man einfach immer unzufrieden.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen sind heutzutage unzufrieden, weil sie eben keine echte Verantwortung tragen und projizieren diese Unzufriedenheit dann aber einfach auf äußere Umstände, anstatt irgendwie eben Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen.
Ja, voll.
Ja.
Bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja auch wirklich so, wie soll sich jemand als wertvoller Bestandteil einer Gemeinschaft verstehen, Gemeinschaft ist halt auch zum Beispiel Kernfamilie, wenn er halt nichts beitragen kann, wenn er halt nicht die Möglichkeit hat, irgendwas beizutragen, was wirklich einen Wert hat. Und natürlich irgendwie im Zimmer sitzen und mit Bauklötzen spielen, ist ja ganz offensichtlich kein wirklicher Beitrag zur Gemeinschaft.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist für den Selbstwert einfach sehr, sehr wichtig, dass man so das spürt. Das ist, was ich tue, hat einen Effekt. Was ich tue, hat einen Einfluss auf andere. Was ich tue, hilft anderen und hat einen Wert.
Ja, und was ich tue, ist wichtig, dass hier alles funktioniert. Und damit kann man sich ja selber noch wichtig fühlen.
Und das ist ja auch einfach der Inbegriff von Selbstwirksamkeit. Dass man merkt, okay, mein eigenes Handeln hat eine Wirkung oder keine Wirkung. Und wenn man merkt, das eigene Handeln hat keine Wirkung, weil man irgendwie nur als Kind rumsitzt und spielt, was irgendwie ja Spaß macht, aber es hat ja keinen Impact auf irgendwas.
Ja.
So, es hat ja nichts nachhaltigen, keinen nachhaltigen Einfluss und schon gar nicht auf andere Leute dann wirklich. Und so kann man halt keine Selbstwirksamkeit erleben.
Also es kommt, glaube ich, drauf an, was man spielt. Also Spielen per se, also die Definition von Spielen.
Ja, stimmt.
Also, weil an sich.
Ich meine jetzt das im Kinderzimmer mit Kinderspielzeug spielen.
Naja, vor allem ist es ja auch so, dass wir unseren Kindern ja quasi beibringen, wie sie zu spielen haben. Also das ist ja auch was heutzutage sehr verkannt wird, dass quasi, dass wie die Kinder spielen im Kinderzimmer mit den Spielsachen, mit Bauklötzen zum Beispiel, dass das rein gar nichts ist, was Kinder von sich aus tun würden, würden wir es ihnen nicht aktiv beibringen. Also ich glaube, kein Kind würde auf die Idee kommen, wenn du ihm einfach nur Bauklötze hinstellst von Geburt an und aber nicht sagst, was es damit zu tun hat. Ich glaube, die meisten Kinder würden damit nicht Bauklötze aufeinander stapeln und irgendwas bauen oder so. Oder zumindest nicht in erster Linie, vielleicht später.
Vielleicht hätten sie gar nicht aber so das Interesse daran.
Ich glaube es nämlich auch, weil ich habe das Gefühl, dass also unsere Kinder, wir bringen denen tatsächlich nicht wirklich bei, aktiv mit Spielzeug zu spielen, sondern wir lassen sie halt einfach spielen, womit sie spielen wollen. Und meistens endet es damit, dass sie dann irgendwie mit leeren Joghurtbechern oder Aktimel-Flaschen irgendwas basteln und
oder
dann
Kissen auf dem Boden liegen und Boot spielen oder so.
Genau, oder halt, also und das ist auch meine Kindheit gewesen. Ich habe in meiner Kindheit eigentlich meistens solche Sachen gespielt und auch fast nie mit Spielzeug. Und wenn die dann mit Spielzeug spielen, dann eher, wenn halt dann irgendwelche Freunde zu Besuch kommen und dann halt irgendwie da so gemeinsam. Und Spielen an sich ist ja super wichtig für Kinder. Das stimmt ja auch einfach, weil die mit Spielen ja nicht nur motorische Fähigkeiten verinnerlichen, sondern halt auch soziale Kompetenzen. Das heißt, wenn jetzt eben Kinder sowas machen wie so ein Rollenspiel spielen oder so und sich gegenseitig, also gerade mit anderen Kindern auch so organisieren und so, das ist übelst gut für die. Also es ist richtig wichtig, dass sie das machen. So, Spielen ist super wichtig.
Ja.
Aber Spielen ist halt für Kinder alles, was mit Lernen und mit Übung zu tun hat.
Ja.
Das heißt, halt auch so zum Beispiel hat man so archäologische Funde als Spielzeug klassifiziert, die halt eigentlich Werkzeuge sind in der Größe des Kindes, also sowas wie ein Kindermesser. Niemand von uns würde heutzutage auf die Idee kommen zu sagen, ja, hier ist ein Kindermesser, das ist ein Spielzeug, sondern wir sind so, ja, das ist eine Verpflichtung und Verpflichtungen sollen Kinder nicht machen müssen. Aber also das ist halt auch Spielzeug oder ein Tritthocker, damit euer Kind irgendwo hochkommen kann. Das ist theoretisch auch Spielzeug, also wenn man es so historisch einordnet quasi.
An der Stelle nochmal ein Hinweis, wir haben schon mal eine ganze Folge über Spielen gemacht und zwar müssen wir mit unseren Kindern spielen.
Müssen
Eltern mit ihren Kindern spielen, genau, da könnt ihr mal reinhören, da haben wir das Thema nochmal ganz ausführlich behandelt.
Ja. Ja, aber also dieses Verantwortung übernehmen ist halt einfach wirklich so ein, also das ist ja im Prinzip nichts anderes als spielen und dann Fähigkeiten
Was man vor allem ja auch beobachtet bei kleinen Kindern ist, dass sie halt großes Interesse daran haben, was die Erwachsenen machen, dass sie mitmachen wollen. So zum Beispiel beim Kochen. Und dann ist es so, dass irgendwie ein anderthalbjähriges, zweijähriges Kind, keine Ahnung, dann mitmachen möchte und das auch versucht. Und dann kann man entweder versuchen, das mit einzubeziehen. Aber ich finde es halt auch in unserer heutigen Zeit gar nicht verwunderlich, wo wir irgendwie alles schnell machen wollen und alles schnell laufen muss und hier die Verpflichtung und da und dann auch schnell kochen, dass man da auch einfach nicht die Zeit und die Nerven dafür hat, das Kind mit einzubeziehen, das mit, keine Ahnung, vielleicht noch nicht mal 2 Jahren einfach noch nicht besonders geschickt ist und dann erst mal mehr Arbeit macht. Und was viele da machen, ist dann zu sagen so, hey, ich koche, du geh mal spielen, da sind die Bauklötze.
Ja, oder vom Fernseher setzen.
Oder vom Fernseher setzen und dann verweist man quasi die Kinder so in ihre Spielecke so, ja, sei mal Kind. Mach mal Kindersachen, Spiel und lass mich die Erwachsenensachen machen und verwehrt ihnen so den Zugang zu diesen ganzen erwachsenen Dingen, ja, die sie, wo sie eigentlich Interesse dran haben.
Und gleichzeitig macht man den ganzen Tag nichts anderes als das, also das Problem ist ja, was viele haben, ja, ich habe aber keine Zeit dazu, mein Kind einzubeziehen, weil mir das zu anstrengend ist. Aber gleichzeitig waren die irgendwie 3-4 Stunden auf dem Spielplatz, weil sie denken, dass das wichtig für ihr Kind ist. Also so, das ist nicht wichtig für euer Kind. Ihr müsst nicht auf den Spielplatz, also wirklich nicht, müsst ihr einfach nicht machen. Ihr könnt euren Tagesablauf komplett so strukturieren mit den Tätigkeiten, die ihr machen müsst, und euer Kind macht einfach mit. So, das ist vollkommen ausreichend für ein Kind. Und im Idealfall trefft ihr euch natürlich irgendwie mit einer anderen, also mit anderen Menschen auch noch, damit ihr nicht vereinsamt. Aber so grundsätzlich ist es halt schon so, dass ihr jetzt nicht irgendwie 3-4 Stunden auf dem Spielplatz verbringen müsst, damit euer Kind sich irgendwie glücklich fühlen kann und dann zu Hause nur noch eine halbe Stunde zum Kochen habt und dann irgendwie quasi eben nicht das Kind mit einbeziehen könnt, sondern ihr könnt auch einfach sagen, na gut, also heute wollen wir kochen, das steht auf dem Tagesplan, das machen wir, und da plane ich mir halt jetzt 2 oder 3 Stunden ein, weil ich weiß, mein Kind ist halt mit dabei. Und das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie die ganze Zeit quasi euer Kind dazu überreden müsst, dass es mitmacht oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach halt da ist und dass es mitmachen kann, wenn es will.
Genau, und so diese Prämisse, dass Kinder ja eigentlich so die ganze Zeit Kindersachen machen wollen und gar kein Interesse an der Erwachsenenwelt haben, ist ja an sich schon mal sehr, sehr falsch. Und dieser Gedanke, dass man Kindern jetzt das wegnimmt, wenn man denen Aufgaben anvertraut, ist auch sehr falsch, weil eben auch wie in dieser Bergführer-Metapher ist Verantwortung besonders gut dafür geeignet, einfach an Herausforderungen zu wachsen. So, wenn man Kindern Verantwortung gibt, dann können die einfach ultra viele echte Sachen lernen, so für echte Sachen fürs Leben lernen, die sie wirklich brauchen, und werden vor echte Herausforderungen gestellt und wissen, dass diese echten Herausforderungen wirkliche Aufgaben sind, die existieren. Also, dass sie damit einen Wert schaffen für die Familie, dass sie irgendwas für andere damit auch tun und wertvoll sind und dadurch halt Selbstwirksamkeit erfahren, an den Aufgaben wachsen und dann richtig stolz sind am Ende. Und das ist dann wiederum sehr gut für das Selbstvertrauen von einem Kind.
Voll. Und man darf auch nicht vergessen, dass dadurch, dass sich unser Gehirn neuroplastisch entwickelt, also das kindliche Gehirn entwickelt sich aufgrund von Erfahrungen und von Umweltfaktoren. Das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach in Folgen erklärt. Also ich würde es jetzt nochmal kurz anreißen. Es ist quasi so, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas erleben oder irgendwas sehen oder irgendwas machen, werden in unserem Gehirn Nervenbahnen angelegt. Und jedes Mal, wenn wir dieselbe Tätigkeit machen, wird diese Nervenbahn gestärkt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir also mit der Hand ein Glas greifen, wird diese Nervenbahn gestärkt. Und die wird halt immer, also die Verbindung zwischen den Nervenbahnen wird immer zwischen den Gehirnarealen wird dadurch immer schneller und besser. Und wenn wir aber jetzt zum Beispiel lernen, das Glas immer mit dem Fuß zu greifen oder so, dann lernen wir es ja nicht mit der Hand zu greifen. Und wenn wir dann mit der Hand greifen lernen wollen, dann müssen wir es wieder umlernen. Und dann haben wir immer noch gelernt, das mit der Hand zu greifen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es irgendwie so komplett abstrakt ist. Lass mich mal kurz drüber nachdenken, was man für... Also wenn Kinder jetzt die ganze Zeit quasi lernen, dass sie nicht verantwortlich sind, dann sind ja die Nervenbahnen dafür, sich nicht verantwortlich zu fühlen, extrem stark. Das bedeutet, also das klingt irgendwie, das ist so eine Verneinung, deshalb kann man sich das nicht vorstellen, aber man hat ja dann andere. Also
ich zum Beispiel, kann konkret sagen, wie man sich das vorstellen kann. Aber
sag
jetzt mal, ja, das kann man sich halt so vorstellen, dass wenn man nicht lernt, Verantwortung zu übernehmen, dass Kinder dann nicht lernen, überhaupt Aufgaben zu sehen.
Ja.
Also die sehen gar nicht, was gemacht werden muss. Und die sehen auch überhaupt nicht, was eigentlich alles gemacht wird. Und sie lernen auch weniger Empathie zu haben dafür. Also Kinder lernen, wenn sie keine Verantwortung bekommen, auch weniger Empathie. Das ist so meine These, weil wenn sie Verantwortung übernehmen, dann wissen sie ja, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen. Dann wissen sie, wie es ist, Aufgaben zu erledigen.
Das wertzuschätzen, meinst du auch, ne?
Ja, genau, das wertzuschätzen, aber das ermöglicht denen ja auch, sich in andere hineinzuversetzen, keine Ahnung, dass sie sich vielleicht auch in andere Menschen später hineinversetzen können und nicht irgendwie im Büro arbeiten und sich denken, ja, die Müllmänner, das sind alles die totalen Vollidioten, weil sie irgendwie nicht sehen können, dass die halt wirklich Arbeit machen. Und dass es anstrengend ist und das Wichtigste ist, was die tun.
Ja, das ist tatsächlich auch, also das kann ich dir neurologisch auch erklären, weil die Spiegelneuronen, wir haben ja in unserem Gehirn Spiegelneuronen und die sind jetzt nicht, es wird im Mainstream immer gesagt, die Spiegelneuronen sind dafür da, dass wir Empathie empfinden. Das stimmt nicht. Das machen nicht die Spiegelneuronen. Wenn ihr Empathie empfinden wollt, müsst ihr das aktiv lernen. Aber die Spiegelneuronen, die sind dazu da, das Verhalten von Gegenüber zu entschlüsseln. Also zum Beispiel auch so motorische Fähigkeiten einfach nachzuahmen. Das heißt, wenn du mich anlächelst, dann werden meine Spiegelneuronen im Gehirn werden aktiviert. deine werden auch aktiviert, obwohl du meine das gar nicht machst. Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bewegung ausführe, dann werden bei unseren Kindern auch die Spiegelneuronen dazu aktiviert. Das heißt, wenn wir sie von Anfang an mit einbeziehen, stärken wir halt auch ihre Spiegelneuronen. Gleichzeitig können die aber auch einfach verkümmern. Also das heißt, jetzt habe ich tausendmal das heißt gesagt. Also was ich auch schon letzte Folge gesagt habe mit diesem People-Pleasing, da habe ich jetzt nochmal gelesen, das ist nämlich tatsächlich so, dass halt People-Pleasing gibt es nicht, weil das sind einfach nur unsere Spiegelneuronen. Aber viele Menschen haben halt im Laufe ihres Lebens durch die Erziehung und so weiter gelernt oder eben nicht gelernt, die Spiegelneuronen zu aktivieren und die verkümmern dadurch. Also die verkümmern nicht komplett, aber die sind weniger ausgeprägt. Das kann man auch richtig auf neuronalen Scans sehen, dass die Spiegelneuronen halt weniger aktiv sind, was motorische Bereiche oder sowas angeht.
Was dann bedeutet, dass sie weniger kooperieren können.
Sie sind weniger kooperativ und egozentrischer und das zeigt sich auch das zeigt sich auch bei dem permissiven Erziehungsstil, also bei einem Erziehungsstil, wo sich alles nur um Nähe und Liebe und was weiß ich dreht, aber keine Grenzen und keine Anleitung von den Eltern stattfindet, dass diese Kinder halt viel weniger Empathie empfinden und viel egozentrischer sind. Also so
so wie so ein überspitztes Beispiel von dem permissiven Erziehungsstil und dessen Auswirkungen ist, wer Harry Potter kennt, Dudley Dursley. Also die Dursleys haben ganz offensichtlich diesen permissiven Erziehungsstil mit alles hinterhergetragen, Frust vermieden, alles wird für Dudley gemacht und er wird zum übelsten Bully.
Wobei ich der Meinung bin, dass sehr viele Eltern, die ihre Kinder bedürfnisorientiert erziehen, genau so erziehen, 1:1 und das nicht wahrnehmen.
Und halt, dann, vielleicht ist es bei Harry Potter ein bisschen überspitzt.
Es ist überspitzt dargestellt, weil Petunia auch so
schrullig ist.
Ja, aber ich glaube, es ist im Prinzip genau dasselbe, was wir auch ganz lange irgendwie gemacht haben, aus der Prämisse heraus, dass wir dachten, es ist das Beste für unsere Kinder, sie quasi nicht anzuleiten. Ich habe auch, mir hat auch letztens jemand geschrieben, dass ihr Sohn, das habe ich auch schon mal erzählt in der Folge, oder? Das habe ich schon mal erzählt in der Folge, dass ihr Sohn morgens sich nicht fertig macht für die Schule. Und dass sie da immer hinterher ist und immer hinterher rennt und dass er, der war 11, dass er das einfach nicht macht und dass das jedes Mal im Theater endet und dass er irgendwie keinen Bock hat und dass er seine Sachen nicht zusammenpackt und dass sie eben einfach ihn auch jeden Morgen wecken muss und keine Ahnung was. Und das fand ich super erschreckend. Weil,
ja, das ist ja exakt gar keine Verantwortung.
Ja, genau, auch so, dass er sich irgendwie nicht anzieht und keine Ahnung, dann immer frustriert ist. Und, also ich glaube halt, das ist tatsächlich so, wie auch bei der Bergführer-Metapher, ne, wenn man halt nie echte Verantwortung trägt, dann wird man frustriert. Man wird einfach frustriert und unzufrieden, weil das halt einfach, es ist einfach unbefriedigend.
So, so subtil, denke ich. Also ich glaube, man wird halt dann noch nicht richtig gefordert, nicht richtig gefördert. Man hat nicht diese, man spürt nicht diese Selbstwirksamkeit, man spürt nicht, dass man irgendwie wertvoll ist für die Gemeinschaft, was dann eben für den Selbstwert wahrscheinlich nicht so geil ist. Und man kann eben da nicht dran wachsen. Also diese Erfolgsgefühle, die bleiben dann auch aus.
Ja, voll. Also ich habe ihr dann halt auch einfach geschrieben, dass ich ihm ganz klar sagen würde, ab heute ist es deine Verantwortung. Du stellst dir selber den Wecker, du ziehst dich selber an und ich verlasse hier um 7.10 Uhr das Haus und entweder du bist da und fährst bei mir mit oder du musst halt gucken, wie du dann in die Schule kommst. Und dann halt auch, also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der auch dazugehört. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt nicht, das finde ich auch so, das sind so viele hochkomplexe Faktoren, die da so mit reinziehen. Dieses, ich liebe dich, deshalb tue ich alles für dich. Das ist ja so unser Narrativ. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ihr eure Kinder irgendwie ins Messer laufen lasst oder
sonst irgendwas. Ja, das ist eigentlich keine wirkliche Liebe. Das ist auch einfach nicht so. Wenn man jemanden liebt, dann tut man das, Beste für ihn ist. Und das Beste ist nicht immer schön Wetter und alle sind jetzt happy wie beim Bergführer B., so kein Frust, das ist garantiert nicht das Beste. Und da muss man halt auch manchmal Entscheidungen treffen, die Kinder halt nicht so geil finden, weil es das Beste für die ist und gerade weil man die liebt.
Ja, voll. Also ich meine, ganz abgesehen davon kann man ja auch einfach das so ein bisschen umdrehen und sagen, ja, ich liebe dich, deshalb traue ich dir was zu, anstatt ich liebe dich, deshalb opfere ich mich auf. Also ich finde halt so, das ist ja auch generell ein Problem, dann wird dieser Junge erwachsen und erwartet, dass alle seine Partnerin zum Beispiel sich auch aufopfern, weil er das mit Liebe gleichsetzt. Aber das ist ja gar keine gesunde Art von Liebe. Also es ist ja einfach.
Ja, oder erwartet und dann, halt, dass alle irgendwie alles dafür tun, dass er oder sie happy ist und dass er oder sie sich gut fühlt, fängt an, alles zu externalisieren. Ja, ich habe jetzt schlechte Laune, weil, keine Ahnung, aus dem und diesem und jenem
weil
Grund,
der
weil irgendjemand
da gegenüber gepupst hat. Ich glaube,
jetzt sind alle dafür verantwortlich, mir gute Laune zu machen.
glaube, das ist auch so ein Ding von, wenn man so richtig unzufrieden ist, weil zum Beispiel die Nachbarn laut sind oder so. Ich glaube, das ist auch einfach so ein ganz klassischer Fall von, man hat irgendwie gelernt, dass sich halt alles so um einen selbst dreht und ja. ist deshalb frustriert und sucht dann eben immer in, also bei mir fällt das gar nicht auf, wenn die Nachbarn laut sind.
Und ist auch dann nicht in der Lage, so richtig die Perspektive von anderen einzunehmen.
Ja, voll. Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den man halt lernt, wenn man Verantwortung übertragen bekommt, eben, dass man halt nicht nur, also man lernt halt soziale Kompetenzen, je nachdem halt, also zum Beispiel, wenn ihr euren Geschwister, also wenn ihr Geschwisterkinder habt, so, da wird ja auch ganz oft gesagt, ja, also meine Geschwisterkinder, die müssen irgendwie keine, also das Große muss keine Verantwortung für das Kleine und die müssen sich auch nicht mögen und so weiter. Boah, ich finde das so schlimm, ne? Ich finde, das ist so ein Bullshit, weil ich finde, nee, ich sehe das einfach komplett anders. Also meinetwegen müssen die sich nicht mega sympathisch sein, keine Ahnung was. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das innerhalb einer Familie überhaupt möglich ist. Also ich, das
wir kümmern uns um niemanden hier.
Das ist so eine krass individualistische und egozentrische Ansicht. Und ich finde das so erschreckend, weil eigentlich glaube ich, dass man alle Menschen eigentlich mag, wenn man zu denen eine echte Verbindung aufbaut. Und die Perspektive, ich glaube wirklich nicht, dass man Menschen generell, dass man zu denen keinen Zugang findet, wenn man nicht, also wenn man zum Beispiel, also nehmen wir mal an, zwei Personen hassen sich und die sind dann zusammen und haben einen Autounfall und sind beide im Auto eingesperrt und kommen nur da raus, wenn die sich gegenseitig helfen. Danach hassen die sich nicht mehr. Und es ist ganz egal, was für eine Art von Person es ist, es gibt immer was, was einen verbindet. Und sich gegenseitig zu unterstützen, ist immer verbinden, allein schon wieder aus neurologischer Perspektive, weil unsere Spiegelneuronen die ganze Zeit feuern. Ja. Und wir zum Beispiel, wenn wir uns gegenseitig helfen, feuern unsere Spiegelneuronen. Das führt automatisch dazu, dass wir uns sozial verbunden
Kooperation
fühlen.
Wie in so einem Spiegelneuronen-Ping-Pong-Spiel vielleicht, aber weil Kooperation auch einfach Beziehungen stärkt.
Genau.
So, ich denke, das kann man schon so sagen.
Und deshalb ist es einfach komplett, also halte ich es für komplett sinnlos zu sagen, meine Kinder müssen sich nicht um ihre Geschwisterkinder kümmern und dürfen die ausschließen und dürfen denen Spielzeug aus der Hand reißen und gemein zu denen sein und keine Ahnung was. So, nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe es so, dass wir innerhalb unserer Familie füreinander verantwortlich sind. Das bedeutet, dass sowohl das kleine Kind dem großen Kind hilft, als auch das große Kind dem kleinen Kind, als auch wir uns untereinander. Das beruht alles nicht auf Zwang, sondern auf Kooperation.
Ja.
Ja.
Und was für mich auch noch ein ultra wichtiges Argument für Verantwortung an Kinder übertragen ist, wenn sich eure Kinder wie die Axt im Wald verhalten zu Hause, sich gegenseitig ärgern, Sachen, also einfach Chaos machen.
Wie die Axt im Wald, das ist so eine schöne Metapher.
Ja, oder wie der Elefant im Porzellanladen. und die ganze Zeit Chaos verursachen und nur Arbeit machen und sich einfach nur egoistisch verhalten. Wenn man verantwortlich ist für etwas, dann gibt man darauf Acht. Wenn eure Kinder für ihre Geschwister verantwortlich sind, dann achten sie auf die Geschwister. Wenn sie verantwortlich
sie müssen ja
für den
nicht
Haushalt
alleine verantwortlich
sind,
aber mitverantwortlich. Wenn
sie aber Verantwortung im Haushalt tragen, dann achten sie eher auf den Haushalt. Und das schult auch einfach Achtsamkeit, dass denen halt Dinge auffallen, die sich verändern. Also dieser Punkt ist halt einfach so wichtig, weil das bedeutet, dass man durch Verantwortung übertragen auch viel Ruhe und gegenseitige Rücksichtnahme in die Familie bringen kann.
Ja, total. Also es ist wirklich so. Also es geht jetzt nicht darum, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, es geht nicht um Vernachlässigung, ne? Also es geht nicht darum, dass ihr eure Kinder...
Macht mal alles.
Weil das, also das ist auch so ein Ding, ne? Durch die Bindungstheorie von Bowlby wurde das ja auch so verbreitet, dieses Parentifizierungsthema, dass quasi, also Bowlby hat ja mehr oder weniger gleichgesetzt, dass wenn zum Beispiel Mütter arbeiten gehen oder so, dass es dann zu massiven psychischen Problemen führt. Und er hat auch gleichgesetzt, dass das auch Parentifizierung sein kann, wenn Mütter dann zum Beispiel arbeiten und ihre Kinder irgendwie traurig sind oder so und dann die Mütter ihnen sagen, nee, also ich will jetzt trotzdem arbeiten gehen quasi, dass die Kinder dann die Verantwortung, also so ganz komisch, irgendwie so ganz wirr, ich weiß auch nicht, irgendwie schreibt er das alles immer so, also schreibt das in seinem Buch sehr schlüssig, aber es ist halt, man kann es nicht so wiedergeben, weil es einfach so populärwissenschaftlich ist, egal auf jeden Fall. Also haben wir dadurch immer das Gefühl, dass alles Parentifizierung ist. Also so, hier, kannst du bitte deinem Geschwisterkind die Schuhe bringen? Parentifizierung, mach das nicht! Nee, also Parentifizierung ist, wenn ihr Kinder habt und drogenabhängig seid und deshalb 5 Tage weg seid und eure Kinder, die 2 und 4 sind, sich selbst Essen besorgen müssen. Das ist Parentifizierung.
Wenn
das solltet ihr vermeiden.
Wenn die komplett Verantwortung übernehmen.
Genau. Und nicht einfach nur, bringst du deinem Geschwisterkind die Schuhe Nö, will ich nicht. Ja, okay, na gut. Weißt du, was ich meine? Also so, weil das, also, ja.
Ja, das ist natürlich keine Parentifizierung. Und ich glaube, da können wir auch mal kurz drüber sprechen, wie man Verantwortung übertragen sollte. Und natürlich, wir als Eltern sind immer noch verantwortlich für die Familie. Und wir schauen, dass alles läuft. Und die Kinder bekommen jetzt nicht, also Kleinkinder bekommen jetzt nicht eine Verantwortung, die so entscheidend ist, dass entweder die Familie funktioniert oder nicht oder dass groß was schief geht. So, natürlich gibt man Verantwortung dem Alter entsprechend und es kann auch herausfordernd für Kinder sein, aber natürlich würde man einem Dreijährigen nicht die Verantwortung geben, keine Ahnung, das Abendessen komplett alleine zuzubereiten oder so. Das ist natürlich Quatsch, so, das ist klar.
Voll. Ich finde, man muss halt Verantwortung auch gar nicht unbedingt immer so richtig ankündigen, sondern man kann das auch einfach machen. Also man kann auch einfach sagen, okay, mein Kind ist jetzt dazu in der Lage, seine Jacke aufzuhängen, also hänge ich die Jacke für mein Kind nicht mehr auf. Und dann kann ich halt einfach sagen, hey, deine Jacke liegt da noch auf dem Boden. Und einfach nur darauf hinweisen und die aber liegen lassen und dann einfach warten, dass mein Kind das von alleine einfach aufhängt. So.
Genau. Wenn man das macht, dann muss man nicht erwarten, dass das Kind dann sofort das auch losrennt, wirklich tut, sondern genau, das ist ein gutes Beispiel. So, wenn das Kind irgendwas aufräumen soll, dann weist man halt drauf hin, kann man halt einen Witz machen, ja, glaubst du, das hat Beine und läuft dann selbst in den Geschirrspüler oder so, den Teller.
Ja.
Und gucken, was die machen. Und wenn die das halt wegräumen, ist fein. Wenn die es nicht wegräumen, dann macht es dann später, aber ihr würdet es halt nicht sofort wegräumen, sondern ihr wartet erstmal, was das Kind macht und gebt dem Kind erstmal einen Zeitraum, den es zur Verfügung hat, das dann zu machen.
So. Also ich würde, wenn wir keinen Hund hätten, würde ich tatsächlich die Teller einfach stehen lassen, bis sie es halt, ich finde das halt gar nicht schlimm. Ich finde, so können die halt wirklich lernen, Verantwortung zu übertragen. Und das Problem ist wirklich, dass wir einen Hund haben und der einfach auf den Tisch springt und dann die Teller leer schlägt und keine Ahnung was. Aber wenn das nicht so wäre, dann würde ich die Teller immer stehen lassen und ich würde sie nur wegräumen, wenn sie mich explizit darum bitten. Also ich würde einfach, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Kooperation, aber auch von Verantwortungsübertragung, dass man quasi sagt, okay, du bist jetzt dazu in der Lage, das zu machen, aber wie der Bergführer bin ich halt trotzdem, ich laufe jetzt gerade hinter dir, aber ich laufe direkt hinter dir und wenn du mich brauchst, dann bin ich jederzeit da, aber frag mich, weil ich werde jetzt nicht, das ist deine Verantwortung, ich werde jetzt nicht in deinen Verantwortungsbereich eingreifen, weil so gibt man den Kindern ja wieder das Gefühl, dass sie quasi nicht kompetent genug sind, sondern ich sage, hey, du hängst deine Jacke selber auf ab heute, du kannst das. Und wenn du sie nicht aufhängst, dann bleibt sie halt da liegen.
Ja, und auf so eine Art und Weise kann man das halt auf eine weiche, subtile Art und Weise kann man den Kindern Verantwortung übertragen und nicht, man muss sich nicht hinstellen und sagen, ab heute machst du das und das.
Jetzt und dann muss alleine. Das, und dann ist das für immer so.
Und dann ist das so, weil da werden sich gerade Kinder, die das nicht kennen, wenn die jetzt 4, 5, 6 Jahre alt sind und das noch nicht gewohnt sind,
Meinst du? Ich glaube halt tatsächlich, also jetzt gerade wie auch bei dem 11-jährigen Kind, natürlich ist es damit Frust verbunden, aber es ist doch egal. Also das ist doch wirklich vollkommen egal. Das ist ja Frust, den man einfach selber verursacht hat, weil man ja immer die ganze Zeit alles hinterhergetragen hat. Und wenn es dann, also dann muss man das halt irgendwie, finde ich, auch einfach aushalten.
Genau, aber man muss nicht unbedingt drum kämpfen, sondern man kann halt einfach die Kinder so drauf aufmerksam machen. Und das ist ja erstmal überhaupt wichtig, dass die Aufgaben nicht unsichtbar werden, dass sie sehen, dass sie existieren und dass sie dadurch erstmal auch selbst die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Man kann ja natürlich auch sagen, so, ich möchte, dass du das und das ab jetzt selbstständig machst und dann, das ist deine Verantwortung.
Ja, das würde ich auch einmal so machen. Einmal sagen und dann war's
das. Genau, das kann man dann machen. Dann kann man die Kinder halt darauf hinweisen, wenn es nicht gemacht wurde. Und also muss es auch nicht bis zum bitteren Ende liegen lassen. Man kann es nach 2 Stunden schon auch selbst wegräumen, wenn es einen stört so.
Aber warum stört es einen? Weil man sich selber verantwortlich fühlt. Aber ich glaube halt, also.
Ja, oder weil man halt keinen Bock auf Chaos in der ganzen Wohnung hat.
Ja, aber ich glaube halt, dass das nicht dazu führt. Also ich glaube, dass man einfach, ich glaube, man kann 2 oder 3 oder 4 Stunden warten. Man kann, also kann man wirklich. Und ich glaube, dass Eltern zu ungeduldig sind, was das angeht. Ja. Also und durch diese Ungeduld wird
Eltern,
das halt wieder so
weil
verwehrt.
Weil Eltern denken, oh, ich habe das jetzt gesagt.
Und das muss jetzt so sofort gemacht werden, sonst ist es nicht meine Autorität. So. Wir setzen halt Kooperation mit Gehorsam gleich. Also wir schaffen das nicht abzuwarten, bis die Kinder halt dann auch das machen. Weil das ist ja, das würden wir bei einem Erwachsenen, würden wir das doch nicht anders
machen.
Wir würden halt höchstens sowas sagen wie, mach's bitte jetzt, weil es stört mich. Ja. Aber so.
Ja.
Und
das funktioniert aber wirklich häufig gut. Also das habe ich schon oft beobachtet, wenn man den Kindern ein bisschen Zeit gibt dazu, dass sie das dann tatsächlich machen. Aber bloß vielleicht wollten die gerade noch was fertig machen oder hatten gerade eine andere Idee oder eine andere Vorstellung, was sie machen, und machen es dann danach.
Ja, oder wollen es halt gerade einfach nicht machen und brauchen jetzt einfach kurz einen Moment, weil es kann sich ja auch manchmal irgendwie nervig anfühlen oder so, wenn man halt, also gerade wenn man es nicht gewohnt ist, eine Verpflichtung zu haben oder wenn die müde sind oder keine Ahnung was so. Es ist ja, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, dass man Kindern halt dazu, dass man ihnen sagt, oh, das ist jetzt deine Aufgabe, das musst du erfüllen. Wenn du das nicht erfüllst, dann entziehen wir dir das Taschengeld oder du darfst nicht mehr Fernsehen oder keine, sondern einfach nur so, hey, deine Aufgabe ist es, deinen Teller selber in die Spülmaschine zu räumen.
Ja.
Und dann, ich mache es jederzeit für dich, wenn du mich zuerst fragst. Du musst es zuerst sehen, aber wenn du mich fragst, dann mache ich es. So, weil das Wichtige ist ja nicht, dass sie die Tätigkeit ausführen, sondern dass sie dafür verantwortlich sind.
Genau.
Dass, wenn sie ihre Schuhe in die Ecke schmeißen, sich dafür verantwortlich fühlen, die auch wieder aufzuräumen und nicht denken, ha, da kommt diese magische Hand, die die Schuhe einfach wieder dahin stellt, wo sie hingehören.
Ja, vor allem. Und fragen, kannst du das bitte machen, ist ja dann, also delegieren halt.
Genau.
Wenn man Verantwortung trägt, kann man auch delegieren. Dann können die Kinder fragen, hey, kannst du das bitte heute für mich machen? Und das ist ja gar kein Problem. Dann wissen sie, dass das gemacht werden muss und haben auch damit schon auch, sind schon auch ihrer Verantwortung danach gekommen.
Ja,
so, und
voll.
So ist das, kann man das ja wirklich altersgerecht schon bei kleinen Kindern machen. Da muss man nicht erst warten, bis die in der Pubertät sind oder so, weil...
Boah, dann, das halte ich auch für richtig scheiße, weil dann habt ihr ja komplett, also das Gehirn von den Kindern hat sich ja dann schon komplett in die gegenteilige Richtung entwickelt. Die Spiegelneuronen sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr so ausgeprägt. Die Empathie ist nicht so ausgeprägt, der Perspektivwechsel ist nicht so ausgeprägt. Und dann müsst ihr eure Kinder dazu bringen, von ihrem Egozentrismus während der Pubertät noch runterzukommen. Das, also, halte ich für ganz schwierig, weiß ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auf der anderen Seite die Frustration in der Pubertät viel, viel weniger ist, wenn Kinder bis dahin schon gelernt haben, selbstwirksam zu sein und Verantwortung zu tragen und auch, also nicht nur Verantwortung zu tragen, sondern auch wirklich Entscheidungen innerhalb der Familie treffen dürfen, um quasi in einem geschützten Rahmen auszuprobieren, wie es sich anfühlt, Entscheidungen zu treffen.
Ja. Also ich glaube, es ist vermutlich nie zu spät, Verantwortung zu übertragen.
Nö.
Man muss, glaube ich, einfach gucken, auf welche Art und Weise man das macht. Ich glaube, das muss man halt auch ein bisschen schauen, wie das beim Kind gut funktioniert, und ist ein bisschen abhängig. Vielleicht muss man auch ausprobieren, ob es vielleicht hilft zu sagen, hey, ab heute bist du dafür verantwortlich, das ist, weil du schon groß bist, voll cool so, also bei kleineren Kindern natürlich. Ob das gut funktioniert, das so direkt zu sagen. Also würde ich wahrscheinlich eh machen.
Ich würde es immer direkt sagen,
ja. Ja, und dann... Genau, oder ob man das irgendwie versucht, subtiler zu machen. Ich glaube, ich würde es auch so machen. Ich würde sagen, hey, ich will, dass du das ab heute selber machst, und dann immer darauf hinweisen. Aber kann man sicherlich auch einfach diese Ansage, ab heute machst du das, könnte man wahrscheinlich auch weglassen und immer darauf hinweisen.
Ich glaube, man kann die weglassen, wenn man das wirklich von Anfang an macht. Und das, also, weil unsere Kinder waren jetzt ja schon relativ alt, wo wir angefangen haben, das einzuführen. Ich glaube, wenn das halt nicht so, also wenn wir quasi von Anfang an, sobald das Kind laufen kann, räumt es seine Schuhe zum Beispiel selber weg, oder sobald es an die Garderobe ran kann, hängt das selber hin. Ich glaube, da muss man das gar nicht sagen, sondern dann kann man immer nur drauf zeigen oder dem Kind in die Hand drücken, dann weiß schon, was zu tun ist.
Ja.
So.
Und ich glaube, man sollte das einfach, also für sich selbst ist es natürlich gut, weil dann. Es ist schon gut, wenn Kinder mit dem Haushalt unterstützen und nicht nur Chaos machen und sich nicht nur verhalten wie die Axt im Wald, weil dann kriegt man ja absolut die Krise. Aber ich glaube, das ist für die Kinder auch wirklich extrem wichtig, Verantwortung zu bekommen, dass sie dran wachsen können, dass sie lernen können, selbst wirksam zu sein, dass sie sich selbst wertvoll fühlen und dass sie sich dann im späteren Leben nicht permanent als Opfer fühlen, weil andere nicht das und das für sie machen.
Ja, und vor allem ist es ja auch einfach wirklich so, dass, wenn man sich selber was beibringen muss, und also das ist ja, also ich meine, das ist ja wirklich so, dass Kinder einfach auf die Welt kommen, um zu lernen. Und wenn wir Eltern sagen, oh nee, das ist uns jetzt zu nervig oder so oder keine Ahnung. Also ich glaube halt dieses Ding, ich will das jetzt nochmal kurz sagen, weil ich kann das verstehen, dass man irgendwie denkt, man findet das nervig, die Kinder mit einzubeziehen oder so. Aber wenn ihr quasi von dem Gedanken wegkommt, dass ihr die Entertainer eurer Kinder seid und dass ihr mit denen auf den Spielplatz rennen müsst und in den Indoor-Spielplatz und irgendwie hier und da eine Verabredung, dann nochmal 3 Stunden auf dem Kinderzimmerboden sitzen und irgendwelche Stapelsteine aufeinander stapeln, sondern wenn ihr quasi seht, so okay, das und das würde ich machen, wenn ich keine Kinder habe. So und so würde ich den Tag strukturieren. Und dann einfach eure Kinder mitnehmt in euren Tag. Dann habt ihr auch diese Probleme nicht mehr. Dann müsst ihr auch nicht mehr so ungeduldig sein, weil dann ist der Zeitdruck auch nicht mehr so da, weil ihr nicht diese ganzen Aufgaben, die komplett kindzentriert und überflüssig sind, halt nicht auch noch mit dabei habt. So. Also
das schafft dann schon wieder den Raum für die Kinder mitzumachen.
Und das stärkt halt auch einfach generell den Familienzusammenhalt, wenn sich alle verantwortlich fühlen, weil dann eben nicht eine Person komplett ausgebeutet ist, was meistens halt die Mutter ist.
Mhm.
Ja. Ah, und was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass es ja auch die Selbstregulation stärkt, weil man dann lernt, dass eigene Entscheidungen auch Konsequenzen haben können.
Ja, durch Verantwortung übernehmen können die Kinder eben auch natürliche Konsequenzen lernen. Und das ist ja auch nur dann wirklich Verantwortung, wenn das Handeln ja auch Konsequenzen hat. Und nur deshalb führt es ja auch zur Selbstwirksamkeit.
Ja.
Sie merken, das hat ja einen Einfluss, was ich tue oder nicht tue.
Und dabei geht es halt wirklich nicht darum, den Kindern Aufgaben zu übertragen, die sie überfordern oder irgendwie rachsüchtig zu sein oder zu sagen, ja, ich wische dir jetzt eins aus oder keine Ahnung, sondern es geht halt wirklich darum, dass ihr sagt, ich bin der Bergführer, ich traue dir zu, dass du das schon kannst, ich mache das nicht aus Rache, sondern ich mache das aus Liebe.
Ja.
Du kannst mich darum bitten, dass ich dir helfe, dann helfe ich dir, aber ich helfe dir auch nur so weit, wie ich dir helfen kann und wie ich dir helfen will und wie ich dir helfen kann, ohne über meine Grenze zu gehen und aber auch, wie viel du brauchst, weil es geht halt einfach wirklich nicht darum, es euren Kindern immer recht zu machen. Wir sind nicht die Freunde von unseren Kindern.
Und immer leicht zu machen.
Ja, es ist so.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das am Ende die Beziehung zu den Eltern stärkt. Also ich glaube, dass man am Ende einen liebevolleren Rückblick auf die eigene Kindheit haben kann, wenn man eben nicht gelernt hat, dass die Eltern für einen alles machen und ja quasi immer keine Fehler machen dürfen oder einen nicht frustrieren oder so, weil man ja dann auch gar nicht so richtig lernt, nachgiebig mit den Eltern zu sein quasi.
Ja, voll.
Ja.
Und ich glaube, wir interpretieren jeden Frust vom Kind oder jede, ja, was wir als negativ bewerten würden, Emotionen als Überforderung. Also das ist so was ich eher so mitbekomme, ist, dass Eltern dazu tendieren zu sagen, oh, mein Kind ist überfordert, mein Kind ist überfordert, mein Kind ist überfordert. In den meisten Fällen ist es aber keine Überforderung, sondern man kann Kindern schon irgendwie was zutrauen und mal schauen, wie sie es machen. Und
ich glaube, dass die Eltern sich nicht aus der Vogelperspektive betrachten. Falls ihr Dudley und Petunia noch nicht kennt, dann schaut euch jetzt einfach irgendwie auf YouTube was von denen an. Weil, also, wenn ihr Dudley seht, dann kommt ihr nicht auf die Idee zu sagen, ah, der ist überfordert. So, niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, der ist überfordert. Nee, der kriegt alles in den Arsch geschoben. Das ist das Problem. Und das ist halt wirklich auch, also es gibt ja wirklich auch mehr als genug Studien.
Das ist ja auch so ein Teufelskreis dadurch. So,
ja.
Kinder kriegen keine Verantwortung, werden nicht gefordert, werden nicht frustrationstolerant. Und sind dann ständig frustriert und man sagt dann sofort, oh, mein Kind ist überfordert.
Ja, aber dann leitet man sie noch weniger an, weil man denkt, ja, die haben ein fehlendes Bedürfnis und sind auf der Energieampel ganz rot. Dabei, ja, ist es einfach nur eine Gewohnheit geworden irgendwie. Also, weil es ist ja dasselbe.
Da packt man die Kinder komplett in Watte, weil man denkt, oh, mein Kind ist so schnell überfordert.
Ja, aber kommentiert mal, ob euch das interessiert, weil ich würde voll gerne eigentlich noch eine Folge darüber machen, über Emotionen und wie Emotionen entstehen und wie halt auch, also wir haben ja schon diese Gefühle begleitende Folge, aber ich habe dazu jetzt nochmal irgendwie super viel so, also zum Beispiel, dass Emotionen halt auch viel mit Gewohnheiten zu tun haben.
Mhm.
Kommentiert mal, falls euch das interessiert, vielleicht auch nochmal eine spezielle Folge über Wut oder so. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann liked ihn, kommentiert, teilt ihn auf Social Media, verlinkt unseren Kanal Mutti ist die beste .podcast. Da könnt ihr uns auch immer gerne Feedback schicken und auch Fragen reinschicken. Und bewertet unseren Podcast gerne mit 5 Sternen. Und dann kommen wir jetzt zur Hörerfrage, würde ich sagen, oder?
Okay. Ich arbeite aktuell die Folgen eures Podcasts auf und wollte Danke sagen für die ganzen Themen, die ihr behandelt. Mein Sohn, ihn, 15 Monate alt, und mir haben eure Gedanken bisher sehr geholfen. Eben habe ich die Folge über Gefühle begleiten gehört und erst einmal mega großes Danke. Wie auch Marlies frage ich mich so oft, ey, wie macht man das eigentlich? Und dann fühle ich mich fast hilflos, wenn mein Sohn einen Wutanfall hat. Er hat damit erst vor kurzem angefangen, ist aber sehr intensiv, wie er seine Gefühle lebt. Er schreit los, schmeißt sich nach hinten und schlägt seinen Kopf auf den Boden, sobald etwas nicht nach seinem Willen geht. Wie soll ich reagieren, wenn er sich selbst verletzt? Teilweise haut er auch die Gegenstände gegen seinen Kopf, die er gerade in der Hand hat. Ihr hattet Kopf gegen die Wand schlagen kurz erwähnt, aber nicht wirklich, wie man damit umgeht. Einfach daneben sitzen und mit Güte da sein? Ja, also ich würde das Kind einfach davon abhalten, sich selbst zu verletzen. Also den Gegenstand aus der Hand nehmen oder in den Arm nehmen oder so, dass es nicht die Möglichkeit hat, sich selbst zu schaden.
Ja, würde ich auch machen. Ich weiß gar nicht, warum manche Kinder das machen. Ich glaube, das ist einfach so wie so ein Impuls und
ja, aber man muss die Kinder davon abhalten, sich weh zu tun. Und ja, ich nehme, also gerade 15 Monate alt, einfach in den Arm nehmen, umarmen. Und es wird sich vielleicht wehren, aber solange es sich weh tut, ist es in Sicherheit in euren Armen. So.
Voll, vor allem.
Wenn ihr dann ruhig seid und das mit einer liebevollen Intention macht, dann ist das okay. Dann könnt ihr das auf jeden Fall machen, das Kind festhalten, um es davon abzuhalten, sich weh zu tun.
Ja, irgendwie kann man sonst auch gar nichts machen, ne? Also mir fällt jetzt auch gerade gar nichts ein, was man sonst, also ich würde auch einfach nur das Kind, glaube ich, 15 Monate, ich glaube, ich würde es tatsächlich in die Trage nehmen oder so. Das ist ja, ja, noch ganz anders, wenn die kleinen Wutanfälle haben, ist es ja noch was ganz anderes, als wenn die großen, ich würde das, glaube ich, in die Trage machen und würde ansonsten gar nicht so großartig ein Ding draus machen, wobei das vielleicht auch schwierig ist, ein 15 Monates Kind in die Trage zu nehmen, wenn
also
es einen
gegen,
richtig heftigen Wutanfall,
ja,
hat.
Ja, gegen Willen ist es wahrscheinlich schwierig, aber irgendwie in den Arm nehmen und da ist es halt sicher und geborgen und kann sich nicht schaden.
Ja.
Nicht gewaltvoll, nicht wehtun oder so, aber einfach, das geht. Also ich mache das auch immer so, das geht.
Ja, okay. War jetzt eine kurze Antwort.
War eine kurze
irgendwie.
Antwort, aber ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen.
Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit für noch eine Frage, aber schickt uns auf jeden Fall eure Fragen und genau, dann kriegt ihr vielleicht auch ausführlichere Antworten darauf.
Okay, dann freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder reinhört und verabschieden uns für diese Folge.
Tschüssi!
Tschüss.